Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch. Doppelpunkt. Präsentiert von der Ausseegarage in Auwedischwil mit dem neuen Land Rover Defender. Ausseegarage, Ihre Jaguar- und Land Rover-Partner am Zürichsee.
Das ist der Doppelpunkt im Gespräch mit dem Professor Christoph Flückiger. Er ist Psychotherapeut. Und zwar möchte ich mit ihm reden über die Auswirkungen von Corona auf die psychische Verfassung von sehr vielen Leuten in unserem Land. Mit ihm unterhält sich im Verlauf dieser Stunde der Roger Schawinski. Grossartige Musik hat er mitgebracht, so unser heutiger Gast, Christoph Flückiger. Über die körperlichen Folgen von Corona erfahren wir jeden Tag die neuesten Zahlen in den Zeitungen. Die psychischen Folgen, nein, das ist ein bisschen etwas anderes. Erst in letzter Zeit ist man da ein bisschen aufmerksamer geworden. Freut mich darum, dass Sie da sind. Aber zuallererst mal meine Frage natürlich, Herr Flückiger, wer sind Sie?
Ja, Christoph Flückiger, wieder gehört aus Bern, der in Zürich arbeitet, sehr gerne in Zürich arbeitet. Ich bin Psychotherapeut, das war ein relativ langer Weg, bis ich dorthin kam. Ich war zuerst Primarlehrer und habe als Werkstudent nachher auch Psychologie studiert.
Und warum gerade Psychologie?
Ja, das hat sicher auch damit zu tun, dass ich als Lehrer gearbeitet habe, an einer internationalen Boarding School, École d'Humanité, und habe gemerkt, dass ich mit meinem Konzept als Primarlehrer da gleich nicht ganz durchkomme und habe gemerkt, wie spannend Psychologie ist und wollte es einfach genauer wissen.
Genau, und dann haben Sie ein Studium gemacht, doktoriert, dann sogar eine Habilitation, das gibt es noch in der Schweiz. 6 Jahre lang haben Sie also Ihre Professurarbeit geschrieben. Ist es noch sinnvoll, dass man das heutzutage macht? Weil in angelsächsischen Ländern, wo Sie auch gewesen sind, sind in Wisconsin gewesen, unter anderem, gibt es das schon lange nicht mehr.
Genau, respektive das ist heute auch noch ein bisschen anders in der Schweiz und eigentlich auch in Europa. Es wird immer ein Habil, wird auch noch ein bisschen verlangt, aber es ist auch kumulativ, heisst das, dass man einfach Studien einreicht und dann geschieht das fast ein bisschen automatisch, dass man, wenn man genug Studien zusammen hat, dass man nachher kann habil einreichen. Das ist der eine Aspekt. Aber man muss natürlich auch noch ein bisschen darstellen, dass man einigermaßen gut Lehre machen kann. Und das finde ich auch wichtig, auch gerade heute in der Corona-Situation, dass wir wirklich versuchen, gute Lehre zu machen.
Jetzt habe ich aber in Ihrem Lebenslauf noch interessante Sachen gefunden, wie zum Beispiel, dass Sie mal in einer Salatmaschine Putzekippe geschaffen haben. Und zwar nicht kurz, ziemlich lang. Was war das, Herr Flückiger?
Das weiss ich jetzt wirklich nicht, wo ihr das gefunden habt. Aber das ist wirklich wahr. Das habe ich im Semmer, das hat es früher noch gegeben, habe ich, bin ich alleine gewohnt, respektive also nicht mehr bei meinen Eltern, und habe nachher für auch das Geld verdienen, habe ich ihr Gourmador, das ist wirklich ein Salat Putzfabrik, wo man nachher, also wo ich nachher haben müssen, die Salatmaschine putzen und so weiter. Und das ist auch sehr eindrücklich gewesen, weil das natürlich meistens Ausländer waren, die dort gearbeitet haben in den Ägypten. Und da habe ich sehr viel auch Kontakt mit diesen Leuten.
Und jetzt sind Sie unter anderem auch noch Chefredakteur von einer Psychotherapie-Zeitschrift, Psychotherapy Research Professor der Uni Zürich. Also eine Karriere gemacht für ein Bilderbuch mit 47 Jahren. Und jetzt mit eben in dieser ganzen Corona-Situation. Aber vielleicht etwas grundsätzlich zum Anfang. Können Sie uns erklären, den Unterschied zwischen einem Psychotherapeut und einem Psychiater? Und auch seiner Arbeit und seinem Vorgehen.
Klar. Also grundsätzlich gibt es einfach zwei Wege, für Psychotherapeut zu werden. Man kann entweder Medizin machen, das war so ein bisschen früher der Weg gewesen, und seitdem, dass Psychologie auch ein Maturafach ist, die eigentlich die meisten zuerst Psychologie studieren und nachher ein fünfjähriges Studium bis zum Psychotherapeut werden. Und der Unterschied ist, dass Psychiater Medizin studiert haben, eher auch noch ein bisschen wissen, wie das der Körper funktioniert, und Psychologen sich schon sehr lange natürlich auch im Studium mit den Menschen beschäftigen, sehr empirisch, und so schauen, was eigentlich die Faktoren sind, was den Menschen krank macht und was eben auch, was den Menschen gesund macht. Und das ist
aber die Arbeit genau selber gleich. Ist die gleiche und das Vorgehen ist das gleiche für beide, oder? Ist das nicht so?
Grundsätzlich nachher im Alltag ist das heute, das kommt natürlich sehr oft das Land drauf an. Also in Deutschland ist das praktisch eigentlich die gleichen Aufgaben, die übernommen werden. In der Schweiz eigentlich, also jetzt ihre Arbeit mit Patienten auch, ja.
Aber jetzt, wenn ich das so richtig verstanden habe, Krankenkassen zahlen nur den Psychiater, wenn man zum Psychiater geht, oder zu einem Psychologen, der bei einem Psychiater arbeitet. Das kann ich nicht ganz nachvollziehen, was das für einen Sinn soll geben.
Also wenn ich ganz ehrlich bin, Herr Schawinski, ich auch nicht. Mhm. Aber und darum wird das ja auch geändert, und das ist auch das Ziel jetzt vom Bundesrat, dass das wirklich auch eine gerechtere Lösung sein soll, respektive auch der Frauenberuf von der Psychotherapeutin klar auch aufgewertet werden, weil die Ausbildung natürlich die vergleichbare ist. Auf der anderen Seite, genau, denke ich, dass das wirklich auch kommt, und da bin ich sehr optimistisch.
Also, und was ist eigentlich der Unterschied? Genau, das ist irgendwie nicht ganz nachvollziehbar. Was ist eigentlich der Unterschied zum Psychologen? Ist eigentlich der Titel Psychologe geschützt, der Titel, oder nicht?
Der Berufstitel ist geschützt seit 3-4 Jahre, und das war schon ein rechter Kampf gewesen, und das war sehr ein wichtiger Punkt gewesen, natürlich, dass man wirklich, wenn man zu einem Fachpsychologe Psychotherapie oder eidgenössisch diplomierten, anerkannten Psychotherapeut oder Psychologe in anderen Richtungen, da weiss man, was auch drinnen steckt.
Und was braucht es da für so Psychologie? Also muss man da einfach das Universitätsstudium abgeschlossen haben, ein Lizenziat oder ein Master, wie das heute wahrscheinlich heisst, und dann ist man zugelassen als Psychologe?
Man muss zuerst überhaupt das Propädeutikum, so genannt, oder respektive
also die erste Phase.
Genau die erste Phase, ja, überstehen. Das sind 80% von den Psychologiestudenten, das nicht schaffen, weil es wirklich sehr streng ist. Ja, einfach weil die Hürden so hoch sind, also es wird wirklich wahnsinnig stark gesiebelt.
Und nachher, ist das so?
Ja.
Ich habe gehört, oder nein, es ist ein bisschen Volksglauben, viele Leute, die selber Probleme haben, sagen, okay, ich will mehr über mich erfahren, studieren Psychologie und dann scheitern. Ist das möglich?
Genau, darum tun ja alle Mediziner haben irgendwie ein körperliches Leiden und darum gehen sie Medizin studieren. Klar, nein, ich kann es wirklich garantieren.
Ernsthaft? Ernsthaft? Nein, also ich weiss, viele Mediziner, klar, viele Ärzte, habe ich jetzt gerade heute wieder gehört, viele Ärzte gehen nicht zum Doktor, weil sie Angst haben vor dem Doktor, weil sie das Gefühl haben, ich weiss zu viel, oder? Die tun sich sehr, sind sehr schlechte Patienten.
Genau. Nein, also es gibt natürlich Studien dazu und es ist so, dass klar, jetzt bei der Psychologie eigentlich einfach so das normale Feld repräsentiert. Das ist auch gut so. Die Selektion nachher für Psychotherapeut zu werden, die sind wirklich sehr, sehr hoch und das macht auch sehr Sinn. Und wenn ich ehrlich bin, ich glaube, wenn man psychisch wirklich ein bisschen labil ist, könnt ihr nicht jeden Tag mit Leuten arbeiten, die sich beispielsweise ritzen, die suizidal sind und das über Jahre zusammenarbeiten.
Ja.
Also mit anderen Worten, es braucht wirklich starke Psyche.
Haben Sie denn selber eine Psychotherapie gemacht, so vielleicht im klassischen freudischen Sinn?
Ja, das ist heute ja so ein bisschen ein breites Feld, oder? Die moderne Psychotherapie ist jetzt nicht mehr mega genau das Bild, das man vielleicht hat von einem Coach, wo man drauf liegt, sondern das ist wirklich sehr auch spezialisiert. Da gibt es ganz viele verschiedene Psychotherapien. Eher ein bisschen kürzere, zum Beispiel, dem sagt man manchmal Kognitiv-Verhaltenstherapie oder auch längere, ja, das kann auch psychodynamische Therapien, sagt man dem.
Nachher, wie war es bei Ihnen?
Ich habe so ein bisschen Verschiedenes. Also, und das ist so ein bisschen das, was die meisten Leute haben. Also bis zum Schluss haben sie nachher eine ziemlich breite Ausbildung. Selber bin ich kognitiver Verhaltenstherapeut mit sogenanntem interpersonellen Schwerpunkt.
Okay. Und haben Sie jetzt Leute, die Sie jetzt laufen, auch wieder sich spiegeln, Ihre Arbeit, wo Sie auf die Art und Weise auch immer ein bisschen reflektieren, was bei Ihnen abläuft und Ihre Arbeit selber?
Ja, also respektive, ich habe jetzt auch als Supervisor bin ich viel tätig, also nicht mehr gerade in der vordersten Front, sondern
sie. Aber lassen Sie sich selber auch supervisieren?
Ja, das mache ich auch, wenn's, also nicht mehr so regelmässig wie früher, aber klar, jeder hat, um auf eure Frage zurückzukommen, klar, jeder hat auch eine Psychotherapie hinter sich, wo Psychotherapeut wird. Aber das ist nicht eine Psychotherapie im Sinn, weil man psychische Probleme hat, sondern man sagt dem Selbsterfahrung, dass man also besser kann reflektieren kann, wie dass man in einer Therapie reagiert.
Wie ist eigentlich die Situation zahlenmässig? Gibt es immer mehr Psychotherapeuten bei uns und Psychiater? Ist das ein Boom, der da in den letzten Jahren entstanden ist, wie man das Gefühl hat in anderen zivilisierten Ländern? Oder ist das eher stagnierend?
Also Psychologie ist eben nach wie vor ein riesen Boomfach. Und das macht auch aus, dass man nachher auch so stark ein bisschen sibbelt. Das macht ja irgendwie auch Sinn, dass wirklich nicht mehr allzu viele Leute nachher auch auf dem Arbeitsmarkt sind, die ein Studium hinter sich haben und die auch gute Chancen haben. Und das ist auch so. Aber jetzt müsst ihr nochmal eure Frage geben.
Eben, also ob das eine Boom-Tätigkeit ist, dass also immer mehr Leute auch den psychologischen Rat, die psychologische, jetzt mal abgesehen von Covid, die psychologische Hilfe brauchen.
Also Hilfe, glaube ich, das ist immer so ein bisschen, also ist immer ein bisschen ähnlich, oder? Also wir haben ja sehr, eigentlich relativ konstante Zahlen mit psychischen Störungen und die sind also ja sehr, sehr hoch, oder? Die Lebensprävalenz von psychischen Störungen sind zwischen 30-40%, dass man mal.
Was heisst das? 30-40% haben die Probleme?
Dass man mal im Leben man mal eine Phase kann haben, wo man würde sagen, ja, das ist eigentlich, das ist eine diagnostizierbare psychische Störung.
Und wo ist die Schwelle? Wo ist die Schwelle, wo es dann eine diagnostizierbare Störung ist, eine psychische?
Da gibt es zwei verschiedene Kriterien. Ein wichtiges Kriterium, denke ich, ist der eigene Leidensdruck, dass man so einen Leidensdruck hat, dass man es fast nicht mehr aushaltet, dass man wirklich von sich aus auch denkt, ich brauche Hilfe. Meistens merken es aber die Angehörigen früher, dass sie merken, das stresst uns, wir kommen nicht mehr an die Person her, das ist irgendwie, die hat sich zurückgezogen, die macht vielleicht auch Sachen, die wir nicht ganz so nachvollziehen können, oder wir müssen ihr wahnsinnig viel helfen, und sie irgendwie, aber es fruchtet nicht, und dann, das wäre so ein Warnsignal für dass man psychologische Therapie aufsucht.
Ich habe irgendwo gelesen, bei Ihnen glaube ich, dass die Leute eben erst relativ spät kommen, eigentlich 5 Jahre, nachdem sie es eigentlich brauchen, ja. Gehen sie in Therapie. Ist das richtig?
Ja, das ist richtig. Also man tut eigentlich meistens ein bisschen zu lange warten.
Mhm. Wie ist das eigentlich der Unterschied zwischen Mann und Frau? Gibt es da einen? Die Offenheit, sich bei dieser Therapie dann stellen?
Also, es gibt schon, also bei den psychischen Störungen gibt es schon so ein bisschen Frauenkrankheiten und Männerkrankheiten. Also, es ist nicht überall gleich. Also, jetzt zum Beispiel bei Angststörungen die zeigen mehr, ein bisschen Frauen zeigen das ein bisschen mehr. Aber insgesamt, wenn man nachher Psychotherapie anschaut, ist es insgesamt im Schnitt gleich erfolgreich. Also man könnte jetzt nicht sagen, dass Psychotherapie besser für Frauen wäre oder besser für Männer. Aber das hat sicher auch damit zu tun, dass Psychotherapeuten sehr gut geschult sind, auch auf die einzelnen, also natürlich Geschlechteraspekte auch zu integrieren. Und meistens ist natürlich nachher auch noch ein bisschen eine Selbstselektion, Entschuldigung, dass man natürlich die Person wählt, wo man findet, mal, da kann ich mich auch öffnen.
Man hat das Gefühl, dass sich auch die Krankheitsbilder verändert haben. Zur Zeit, glaube ich, von Freud hat man vor allem, glaube ich, bei Frauen Hysterie diagnostiziert. Das gibt es, glaube ich, heute viel weniger, oder?
Ja, respektive, also man sagt es auch nicht mehr so, also man sagt dem nachher histrionisch, und dort ist es, wenn wir jetzt ehrlich sind, wird es dort schon noch ein bisschen mehr bei den Frauen diagnostiziert, dabei, also dafür sind nachher bei den Männern sehr, viel, viel stärker erhöht, antisoziale Persönlichkeit. Und was man so ein bisschen mehr sagen kann, ist, also insgesamt tun Frauen vielleicht manchmal ein bisschen mehr in sich hineinfressen, dass sie also wenn die psychischen Probleme entstehen, sie eher sich selber hinterfragen. Und das wäre, da ging das so ein bisschen in Depression- und Angstbereich. Und Männer vielleicht noch ein bisschen mehr gegen aussen gehen, dem sagt man dann externalisierende Störungen. Und das wäre, es kann sein Alkoholmissbrauch oder eben auch ein bisschen antisozial sein. Also das heisst, dass man es ein bisschen gegen, dass man es gegen aussen.
Und welches von diesen Verhalten, würden Sie sagen, ist schädlicher? Welches? Das Weibliche oder das Männliche?
Ja, für wen? Das ist, glaube ich,
für die Person selber. Das eine ist wahrscheinlich mehr für die Gesellschaft, weil einer da kriminell wird und so, und die andere, wo die Person, die sich dann irgendwie verkrücht irgendwo und nicht weiter weiss, ist dann mehr für die Person.
Aber ich glaube auch.
Ich meine, wenn man dann eben muss entscheiden, wie man sich verhalten soll, was ist dann das Richtige? Man geht zum Psychotherapeuten möglichst früh, meine ich, oder? Würden Sie sagen?
Ich würde sagen, beides, oder? Wenn es übermässig wird, ist nicht gut, oder? Und ich glaube, wir brauchen beides. Also wir können natürlich auch sagen, es braucht zu einem gewissen Mass natürlich ja auch unsere Angstseiten, unsere Seiten, wo wir auch ein bisschen depressiv sind. Das gehört ja dazu.
Das braucht es?
Ich glaube schon, ja.
Also Angst ist nicht nur etwas Negatives?
Glaube ich nicht. Wann habt ihr das letzte Mal Angst gehabt?
Kurz von dieser Sendung. Nein, also ich weiss jetzt also keine Angst. Ja, hier und da hat man in der heutigen Zeit schon ein bisschen mehr Angst. Und da kommen wir dann auf die Corona-Situation zu reden. Machen wir zwischendrin eine Musik. Hoffen, dass wieder so ein toller Titel kommt wie am Anfang. Das war Clear as Water gewesen. More Horizon Radio. Das war grossartig gewesen. Was kommt als nächstes?
Johnny Cash, Wayfaring Stranger. Und ich denke, das wird vielleicht auch gerade unser nächstes Thema ein bisschen einstimmen.
Gut. Ja.
The I'm just a poor wayfaring stranger, traveling through this world below. There is no sickness, no toil nor danger in that bright land to which I go. I'm going there to see my father and all my loved ones who've gone on. I'm just going over Jordan. I'm just going over home. Dark clouds will gather around me. I know my way is hard and steep, but beauteous fields arise before me where God's redeemed their vigils keep. I'm going there.
Also, wunderbare Musik aus dem, ja, aus dem Westen von der Vereinigten Staaten, wo sie ja eben gewesen sind, oder im mittleren Westen, kommt einem in Sinn, jetzt im Zusammenhang natürlich mit ihrer Arbeit, so Filmen, wo man da dazu sieht, One Flew Over the Cuckoo's Nest, beispielsweise von Jack Nicholson, wie dort Leute auch behandelt worden sind in diesen Kliniken, zum Teil gibt es diese Praktiken noch, Lobotomie beispielsweise, können Sie vielleicht noch sagen, was das ist und wird das heute noch angewendet?
Also, ja, dass man also wirklich ins Hirn hineingehen und welche Strukturen zerstören. Das wird heute natürlich so nicht mehr gemacht. Und es ist wirklich, also Psychiatrie und Psychotherapie hat sich in den letzten 50 Jahren enorm geändert. Und so
aber wie lange hat man das gehabt? Wie lange hat man das gemacht bei uns?
Also die Zahlen weiss ich, wenn ich ehrlich bin, nicht genau, aber also in den 80er Jahren ist das also so viel, wo ich nachher das nachher auch noch ein bisschen erlebt habe, also hätte ich das nie mehr
gehört. Ah, doch noch?
Nein.
Und also, was ist mit Elektroschocks? Das hat man in so vielen Filmen gesehen. Elektroschocks, wo einfach irgendwie Elektrizität hoch in Voltage hineingejagt wird und das auf diese Art und Weise eine psychische Verbesserung, Veränderung erhofft. Gibt es das noch?
Das gibt es noch und es ist natürlich auch ein bisschen feiner und wird immer auch wieder diskutiert. Die Vorteile und die Nachteile, aber es hat sich wirklich auch sehr spezialisiert jetzt, was
die machen Behandlung Sie das auch oder haben Sie das auch schon gemacht?
Nein, das mache ich nicht und ich finde es auch gut, dass ich das nicht mache. Also meine Spezialität ist wirklich, oder ja, die Psychotherapie soll eben mit Leuten reden und es ist grundsätzlich ihre Interaktion mit Menschen und ist nicht also nicht das Medikament. Oder,
aber sie verändern auch Medikamente. Also man hört natürlich immer viel wieder, dass Leute gehen und dann gibt man ihnen irgendwelche Tranquilizer oder andere Sachen, Aufheller. Die sind ja ganz riesig im Schwang gewesen. Vor vielen Jahren hat man da immer wieder gehört. Genau. Wenden Sie die auch an?
Nein, also das ist auch ein der Unterschied zwischen Psychotherapeuten und Psychiater, dass wir es nicht dürfen, aber grundsätzlich auch nicht wollen. Und ich denke, es ist auch gut, dass die Berufsbilder ein bisschen aufgesplittet sind, dass ich nicht im Gespräch immer auch noch muss erklären, warum jetzt ein Medikament nicht nötig ist.
Aber werden Sie angesprochen auf das, wo Sie sagen, ich hätte gerne irgendwie einfach das so
ja, es ist ja begreiflich. Klar.
Ja, ich will jetzt eigentlich aus dieser Depression rauskommen, oder gibt es doch ein Medikament? Da hat doch die chemische Industrie, sie haben gesagt, ihre eben, Psychotherapie hat sich verändert, aber auch die chemische Industrie mit ihren Angeboten hat sich massiv verändert.
Ja, gut, also wenn wir ehrlich sind, sind die Medikamente eigentlich in den letzten 50 Jahren genau gleich geblieben. Also von dort hat sich nicht wirklich viel geändert.
Ah ja?
Und es hat natürlich auch viele Medikamente, gerade im Angstbereich, wo ich auch spezialisiert bin, die wirklich auch sehr schädlich waren. Also die ganzen Benzodiazepine, die extrem auch süchtig haben gemacht. Und da muss ich wirklich auch sagen, in den letzten 20 Jahren ist da viel gelaufen. Vor 20 Jahren, als ich angefangen habe, ist es wirklich auch üblich gewesen, also Angstpatienten, das sind 80% der Angstpatienten, die zu uns kamen, haben noch gerade zusätzliche Benzodiazepine. Beinsucht hatte. Und nachher mussten wir mal zuerst die ein bisschen reduzieren, für das wir überhaupt therapieren konnten, für das die Leute irgendwie einigermaßen ein bisschen klar im Kopf waren. Und das hat sich wirklich massiv geändert. Heute werden die Benzodiazepine eigentlich praktisch nicht mehr verschrieben. Und das ist natürlich auch eine gute Voraussetzung nachher für selber an sich und seine Emotionen zu arbeiten, weil man spürt sie natürlich nicht mehr, wenn man unter Drogen ist.
Also ein Medikament, das ja weltweit Furore gemacht hat, war Prozac. Ist das einer von diesen Medikamenten, die Sie jetzt gerade angesprochen haben?
Ja, es gibt ganz verschiedenste Medikamente in diesem Bereich. Genau, das wäre Umgang. Genau.
Jetzt gibt es aber Sachen, Sachen, wo man Befund hat, wo man früher viel weniger gehört hat, habe ich den Eindruck gehabt, zum Beispiel bei Kind ADHS. Ist da wirklich etwas, was passiert ist, wo man es entweder früher erkennt oder mehr hat, oder beides?
Ich glaube beides. Also respektive, ich glaube, ich bin jetzt noch in dieser Generation, wo ADHS noch nicht so gut diagnostiziert ist worden. Und nachher ist so, es hat so einen kleinen Wechsel gegeben. Natürlich auch pro Kanton ein bisschen unterschiedlich. Aber das ist mal so in den 80er, 90er Jahren hat das nachher gewechselt. Wo nachher wirklich ADHS auch sehr, sehr gut eigentlich auf dem Radar ist gewesen von den Schulen. Und da denke ich, da ist zum Teil schon fast ein bisschen zu viel das diagnostiziert worden. Mein Eindruck ist, in den letzten Jahren ist es auch wieder, hat sich so ein bisschen normalisiert. Also, dass es sich so ein bisschen eingependelt hat.
Aber kann man das gut diagnostizieren und kann sagen, der hat jetzt den Befund oder ist noch unter der Schwelle, wo es irgendetwas ist, wo man müsste behandeln?
Also ich glaube, das zu abklären, braucht wirklich eine ganz seriöse Abklärung bei einer wirklich sehr gut ausgebildeten Person. Jetzt zum Beispiel im Kanton Bern sind das Erziehungsberater, die auf die Frage extrem gut spezialisiert sind. Und das sind nachher Abklärungen von 3, 4, 5 Stunden, wo wirklich sehr intensiv abgeklärt wird, ob jetzt ein ADHD vorhanden ist, also ADS vorhanden ist oder nicht.
Jetzt sagen Sie ADS, gibt es... Also ich bin jetzt ein bisschen verwirrt. Ist ja. ADS und ADHS ist ja nicht das Gleiche, oder?
Ja, es gibt einfach also die Hyperaktivität und nachher die Aufmerksamkeit. Also das H ist für Hyperaktivität.
Ja, eben. Und, das A für und was ist das nicht häufiger, das mit der Hyperaktivität?
Ja, es kommt nachher auch noch ein bisschen auf die Kinder drauf an. Also ich glaube, das darf man einfach auch manchmal wird es nachher bei den Buben auch fast ein bisschen zu fest diagnostiziert, ist mein Eindruck. Also wenn ich ganz persönlich bin, ist das so ein Thema ein bisschen bei unseren Buben, die jetzt ein bisschen wilder sind. Und also ich habe das
Ihren eigenen Buben?
Ja, aber das ist es nachher nicht gewesen, oder?
Also und dann müssen sie heim, müssen schauen, das Mäntel abziehen oder was sie immer dann haben.
Nein, nein, einfach, also nicht anschauen. Von mir. Ja, genau, oder? Das ist nachher so ein bisschen im Raum gewesen. Und ich glaube, also ich wollte damit einfach sagen, nicht jeder wilde Bub ist schon gerade, oder ein bisschen lebendiger oder sportlicher Bub muss gerade irgendwie Hyperaktivitätsstörung haben.
Gut, ein anderes Wort, das in den letzten Jahren aufgekommen ist, Asperger.
Ja.
Das war früher auch nicht rum. Können Sie dazu etwas sagen?
Ja, das ist einfach auch eine Form von Autismus, die jetzt ein bisschen kombiniert ist mit noch Leuten, die ein bisschen intelligenter sind, die vielleicht auch geistig fit sind oder können sie das vielleicht manchmal auch noch ein bisschen kompensieren, dass man jetzt in der Kommunikation vielleicht nicht ganz merkt, dass jetzt da auf den ersten Blick eine Einschränkung, ein Autismus vorhanden ist. Oder nur leicht.
Kann man das therapieren? Soll man das therapieren?
Ja, ich glaube jetzt nicht, dass das so wie andere psychische Störungen jetzt wirklich etwas ist, wo man gerade würde sagen, das kann man wegtherapieren, sondern ich glaube, da geht es wirklich mehr um einen Umgang. Und da hat es auch viele gute Strategien.
Okay, also ich habe mich angeschaut, was Sie alles machen. Und da heißt zum Beispiel, bei diesen Symptomen kann ich helfen. Angststörung, Burnout, Depression, Hochsensibilität, Narzissmus, Persönlichkeitsstörung, sexuelle Probleme, Zwangsstörung. Also wow, also unglaublich viel. Ich bin vor allem hängen geblieben am Wort Narzissmus, weil ich mal ein Buch über das geschrieben habe, als Laien. Aber ich habe mich natürlich auch ein bisschen mit der Fachliteratur auseinandergesetzt und gemerkt, also
das ist spannend,
narzisstisch, ja, aber krankhafte Narzissmusstörungen, wie die therapierbar sind, oder? Ich meine, ins Weisse Haus ist mir bisher nicht vorgedrungen, oder bis vor kurzem und so, aber auch an anderen Orten. Wie gehen Sie da vor bei einem krankhaften Narzissmus?
Ja, also klar, das sind, meistens kommen ja manchmal schon so die Kategorien zusammen. Also von dem her, ich bin jetzt gar nicht wahnsinniger Freund von diesen ganzen Kategorien. Also ich denke, grundsätzlich geht es nachher darum, den einzelnen Menschen anzuschauen und dass sie einfach so ein bisschen, ja, so ein bisschen Einordnungen. Gleichzeitig gibt es ganz viele Fragebogen, wo man nachher auch schaut, ja, wie das Ganze funktioniert, auch in anderen Bereichen ist. Und jetzt in Bezug auf Narzissmus geht es ja auch darum, hinten dran ist ja eine, oftmals eine Verunsicherung. Und sich das so lernen zu eingestehen, dass sie die Verunsicherung darf haben. Ich glaube, das ist ein sehr wichtiger Punkt beim Narzissmus. Das wäre ein Aspekt. Der zweite Aspekt ist so ein bisschen die Spielebene, dass Narzissten vielleicht ein bisschen mit dem falschen Geld spielen. Also zum Beispiel tun sie vielleicht ein bisschen manipulieren ein bisschen, oder ein bisschen, ein bisschen in den Beziehungen ein bisschen grösser sein, ein bisschen bestimmen, ein bisschen vielleicht zu fest bestimmen. Und sie vielleicht auch froh, wenn jemand nebendran ist, wo klein, schnell klein beigibt. Und das Ziel wäre nachher, das ist vielleicht auch ein falsches Bild oder ein falsches Geld, weil eigentlich möchten wir alle eine richtige Beziehung haben mit einem Gegenüber, der irgendwie auch voll und ganz ist. Und da geht es oftmals darum, wirklich im ganz Kleinen nachher anzuschauen, ja, wie kann ich eigentlich eine Kommunikation gestalten, wo ich mit meinem Gegenüber auch auf gleicher Ebene sein kann.
Aber es ist ja eben, Sie haben gesagt, es kommen Leute zu Ihnen, die einen Leidensdruck haben. Ja. Narzissten haben keinen Leidensdruck, das haben eben nur die anderen.
Ja, und, da gibt es zwei verschiedene. Es gibt die Erfolgreichen und die Nicht-Erfolgreichen. Also die ganz Erfolgreichen, die werden vielleicht nicht leiden oder wird vielleicht das Umfeld nachher mal sagen, wie beim Trump, hey, eigentlich ist jetzt mal genug und jetzt müsste das Geld nicht mehr. Und das wäre ein Aspekt, oder sie sind nicht erfolgreich und fallen nachher aus allen Systemen raus.
Eben, es gibt immer neue Begriffe und wenn man anschaut, glaube ich, im Fachbuch von der amerikanischen psychotherapeutischen Gesellschaft, gibt es immer viel mehr Krankheiten und eine von denen, die aufgekommen ist, die auch ein bisschen unbestimmt ist, Burnout. Ja. Das sagt man sehr schnell, ja, das ist ein Burnout. Das ist, so, ist das jetzt eine Modekrankheit oder ist es mehr? Und wie definiert sich das Ganze? Burnout?
Ja, das ist eine gute Frage. Also, das sind ja riesige Fachdiskussionen, ob ein Burnout nicht einfach ein Aspekt von einer Depression ist. Und gleich glaube ich, dass die psychischen Störungen insgesamt zunehmen oder dass es sozusagen sich auch nicht wahnsinnig wandelt. Aber ich finde jetzt, die Diagnose macht schon auch Sinn. Also, ein Burnout hat immer damit zu tun, dass jemand im Arbeitskontext sich überfordert und nachher irgendwie auch zusammenbricht. Und dass er nicht mehr Mann, er oder sie. Und von dem her finde ich, der Arbeitskontext macht schon Sinn, dort nachher von einem Burnout zu reden. Aber oftmals
und, was nachher kann man denn machen? Ja, wenn Leute kommen zu Ihnen und sagen, ich habe ein Burnout, wie gehen Sie denn da vor?
Ja, dann weiss ich noch gar nicht. Also wenn jemand mir sagt, hey, ich habe ein Burnout, muss ich zuerst überhaupt schauen, ob es das der Fall sei. Oder? Das meistens sind ja ganz viele verschiedene
Aspekte. Haben Sie da Checklisten, wo Sie das ein bisschen durchgehen und schauen? Und wenn Sie dann feststellen, ja, das ist etwas, der ist also eingeschränkt in seiner Handlungsweise und eben hat auch damit vielleicht auch Depression, was ist dann der Ansatz, den Sie wählen können?
Also meistens ist es ja nachher eine Depression und da gibt es wie verschiedene Ansätze. Ein Ansatz, den ich sehr sinnvoll finde, ist, da geht es auf der einen Seite mal darum, am Anfang eine sogenannte Verhaltensaktivierung zu machen. Also zu schauen, dass man irgendwie überhaupt auch wieder mal aus dem Bett oder aus diesen Orten rauskommt und das macht, wo einem auch Freude macht. Und das ist ja so ein kleiner Trugschluss, oder? Die würden sagen, ja, aber ich kann ja nicht, weil ich keine Lust habe. Und meistens ist es gerade interessant, oder, wenn wir an diesen Ort hergehen, wenn wir vielleicht in die Berge gehen, merken plötzlich, mir geht es besser. Also die Überwindung zu machen, auch Sachen zu machen, wo man vielleicht am Anfang denkt, da habe ich gar keine Lust, merkt man plötzlich mit hinten drin, das ist so ein Aufschaukelungsprozess, dass mir so besser geht. Das ist der erste Aspekt. Und dann geht es oftmals darum, dass so die innere, der innere Dialog in der Depression oder beim Burnout auch ein sehr negativer ist. Also das ist so Selbstverbalisationen, sagen wir dem, oder automatisch negative Gedanken im Sinn, ich bin nicht wert, ich schaffe es nicht, ich kann alles tun, aber ich bin wertlos, solche Aspekte.
Ja, das ist vielleicht besonders häufig, kann man jetzt vermuten, in so einer Zeit, wo wir drin leben. Über das möchten wir jetzt als nächstes reden. Was hören wir als nächsten Titel?
Endstation Fischer Mätteli. Jonas und Beat.
Und ist das etwas aus Bern?
Das ist aus Bern und das hat mein jüngster Sohn, der ist 12, hat mir das gerade letzte Woche gesagt. Und ich habe gesagt, schau mal, Papa, das ist gut. Und ist gut? Okay. Mir hat es wirklich super gut gedacht. Und ich finde, es tut auch so eine Stimmung darstellen, dass vielleicht Erziehung oftmals, also es wird ja manchmal gesagt, es braucht ein ganzes Dorf, und wenn man für Kinder erziehen.
It takes a village to raise a kid.
Und vielleicht ist
Hillary Clinton hat damals ein Buch geschrieben, genau mit dem Titel.
Und vielleicht ist es jetzt ihre Stadt eher ohne ein Quartier. Und das wäre ein bisschen der Song dazu.
Der Fischer Mätteli Song. Also, hören wir uns doch den an.
Jetzt sehe ich Kiddies in der ersten Reihe. Meine Texte schreien, doch aufgewachsen zwischen Hauptstrasse und Betonsteinen. Fischer Mätteli, da hast du mich viel verpasst. Auf der Wiese neben der Bank lese ein paar Nielen gehaft. Meine Eltern haben sich immer Mühe gegeben. Das Geschäft von meinem Bär hat auch immer zu tun gegeben. Meine Mutter schaut zur Schwester und zu mir, unterstützt mich, so dass auch mal etwas aus mir wird. Mit dem Fab und dem Goodie auf dem Töffli durch die Hut gefahren. Frisiert die Buchmaxis, doch ich kann es kaum zahlen. Manchmal fühlst du kassiert von ein paar Typen hier. Doch daheim hat immer gesagt, es sei nichts passiert. Hab immer gedacht, denen zeigen ich sitze. Doch bin er weggelaufen, Greis 1 auf dem Discman. Ja, ich hab einiges durchgemacht in der Hut. Doch das Schönste ist immer noch eine Nacht in der Hut. Eine Station mit Münzen in der Hand.
Komm älter und müder und komischer.
Auf dem Schutzplatz am Rand.
Komm älter und müder und komischer.
Im Mund sie auf dem Fensterbrett.
Junge älter und müder und komischer.
Unterwegs unter Text.
Nur älter und müder und komischer. Das ist ein Tag in der Hut, auf meinem Mini-Disc-Player läuft Kater, Kultur, nur meine Fingernägel geben nicht auf. Wachsen weiter und schneiden sie zurück. Ich geh kaputt, gehst mit mir mit. Wenn mir Gangster kreuzt, schaut er ein bisschen böse. Und ich schaue böse. Dann lauf ich einfach weiter, weil der Böse kommt bald. Wenn der jetzt schon heim weht, geht er halt.
bitte nicht an, es zieht Hipster nach hier. Verschmetterlinge Hut, weg ins kennst das Quartier. Drum renovieren sie alles, steigen die Mieten bald. Und ärmere Menschen schieben einen Halt, weil es der Reicher nicht zahlt. Ihre Liebe ist bald. FHG, wir sind sorry für das. Unser Hobby ist Hass. Kleider von Fahrt, wie sie so Wörter fällt. Wir haben es wenigstens probiert.
Eine Station mit Münzen in der Hand.
Von älter und müder und komischer.
Auf dem Schutzplatz am Rand.
Von älter und müder und komischer.
Im Mund sie auf dem Fensterbrett.
Von älter und müder und komischer.
Unterwegs untertags.
Von älter und müder und komischer.
Sie hören meine Tracks in ihren Willen nehmen. Wo ich drauf sage, sie können mir niemals meinen Willen nehmen. Ich bin mein Weg gegangen und das mit grossen Schritten. Wegen meinem Namen immer mit einem Klon verglichen. Mit meinem Vater gehen fischen am Mosse. Ich warte heute noch aufs Versprechen von meinem Grossbär, dass er mal mitkommt. Aber die Zeit verstreicht, darum ist es egal. Dann genieße ich lieber die Zeit mit ihm. Nach der Schule meistens gehen shooten auf dem weißen Stein. Ein paar Mal gewonnen und verloren und wir sind daheim. Sie sind älter geworden und haben darum alles gemacht. Zusammen trinken auf dem Turnhallendach. Einen geschraubt, einen geraucht an der Strassenecke. Jetzt machen wir Musik hier und auch wissen, von was wir reden. FHG, sorry für das. Hast du ein 5-Tram-Schild, dann kauf ich's dir ab. Eine Station mit Münzen in der Hand.
Von älter und müder und komischer.
Auf dem Schutzplatz am Rand.
Von älter und müder und komischer.
Im Mund sie auf dem Fensterbrett.
Von älter und müder und komischer.
Unterwegs, untertags.
Nur mehr älter und müder und komischer.
Bei mir ist der Professor Christoph Flückiger, Dozent für klinische Psychologie und Psychotherapie der Uni Zürich und Bern. Und jawohl, wir haben ja letzte Woche im Tagreden miteinander geredet und dann haben sie etwas gesagt, was mich ziemlich erschüttert hat, nämlich, dass die Bett für stationäre Patienten in der Psychotherapie überbelegt sind und dass es Wartefristen gibt in den Zeiten von Covid. Können Sie uns das noch ein bisschen erläutern, Herr Flückiger?
Ja, insbesondere auch bei Kindern und Jugend ist es aktuell wirklich sehr stark, wobei wir ja in der Schweiz weit auch nicht wirklich eine Zahlen haben, aber einfach das, was wir hören von den einzelnen Spitälern und Kliniken, ist das wirklich ein massives Problem. Also das,
aber was heisst denn das? Ja, wie geht man denn mit dem um als Therapeut, also wenn Sie das erleben? Kommt jemand, wo man merkt, oh, der müsste jetzt eigentlich stationär behandelt werden, und, aber wir haben kein Bett mehr.
Genau, also sie haben sogar Bett aufgefahren, also solche Bett, also die Zahl erhöht, wo eigentlich mehr Bett als normal. Und natürlich die Wartefristen, die zunehmen, also... Es ist nicht lustig.
Wie ist denn das? Der Zustand von der Jugend, der Jugendlichen in Zeiten von Covid, offenbar werden die härter davon getroffen als andere Bevölkerungsgruppen, die vielleicht schon ein bisschen an einem anderen Punkt in ihrem Leben stehen. Ist das richtig?
Ja, wir wissen ja effektiv sehr wenig, aber ich glaube schon, dass es die Kinder besonders hart und Jugendliche besonders hart trifft, die jetzt ja auch ein bisschen mangelndes soziales Umfeld haben und ja, auf eine Art auch ein bisschen allein gelassen werden. Und das denke ich zusätzlich mit natürlich auch vielleicht schon eigenen noch Problemen von den Jugendlichen selber, wird sich das nachher, tut sich das so ein bisschen aufsteigern.
Und wie äußert sich das? Also ihrem Verhalten von diesen Jugendlichen?
Ja, also auf der einen Seite kann das Suizidalität sein, also dass sie merken, dass es eigentlich für sie ein bisschen hoffnungslos ist, das Leben hier, wo sie vielleicht auch ein bisschen wenig Chancen sehen für sich, was sie jetzt eigentlich da überhaupt wollen, was da auch das Schöne im Leben ist. Das kann ein Aspekt sein, der andere Aspekt.
Aber sind die Suizide, ich habe sie schon mal gefragt, wirklich massiv aufgegangen für die Altersgruppe in der Schweiz? Oder? Dann haben sie mir einen Satz gesagt, wo wie ein Donnerkeil eingefahren ist, über die Hunde weiss man mehr als über die Zahlen.
Genau. Und das stimmt ja eigentlich auch. Also wir wissen, wir haben heute in der Schweiz kein Monitoring über psychische Störungen, aber natürlich auch über, das ist ja jetzt auch in anderen Medizinbereichen, ist das ja auch ein Problem, dass wir sehr wenig Monitors haben über die ganze Schweiz.
Schlimm, von dem ich habe her, einen Artikel gelesen.
Wir wirklich, ja, oder die
NZZ. In der NZZ, ist ja, dass genau. Wir, ja, eine ganze Seite, die geheißen in Dänemark seit 2003 gibt es da die digitalen Patientendossier, alles wird dort erfasst, ist dann besonders wichtig in einer Situation wie bei uns, aber bei uns gibt es das nicht, kantonal, Föderalismus, bla bla bla, wir sind da fast schon entwicklungslandmässig unterwegs. Wir das erleben Sie auch so.
Ja, ich denke, also wir sind ja sehr stolz auf unser Medizinsystem und wir haben auf eine Art auch sehr viel Spitzenmedizin, wo wir wirklich auch sehr gut sind. Was wir aber vielleicht ein bisschen vergessen haben, ist Breite, dass wir auch gut sind in der Breite. Und was ich auch manchmal denke, ist, dass unser System fast ein bisschen zu viel Geld hat und dass man nicht eben wirklich auch schaut, wo kommt, wo tut man das Geld auch, die Behandlungen so machen, für das wirklich möglichst vielen auch gut
kommt. Viel Geld. Aber Sie sagen ja, Psychotherapie ist eigentlich eine Sache von den reichen Leuten, die es sich leisten können. Genau. Und die anderen, die es sich nicht leisten können, die kommen die nicht über, weil es die Krankenkasse nicht zahlt.
Genau.
Wenn sie nicht ganz am richtigen Ort. Das ist ja skandalös. Das ist nicht zu viel Geld, sondern das Geld.
Nein, es ist falsch, oder? Also, ich meine, zu viel Geld im Sinn, dass man die Strukturen aufrechterhält und nicht probiert, wirklich das System zu verbessern. Also, aber klar, wir brauchen, also es ist auch gut, dass wir viel Geld ausgeben für die Gesundheit. Aber ich glaube, wir kommen manchmal nicht genau so viel zurück, wie wir eigentlich auch könnten noch aus dem System rausholen. Und das hat unter anderem damit zu tun, meines Erachtens, dass wir ein kleines, sehr Spitzenmedizinmodell im Kopf haben und vergessen, dass das Wohlbefinden auch sehr viele psychische und psychosoziale Aspekte integriert.
Genau, jetzt haben wir eine ganz spezielle Situation und ich glaube, Sie sagen, man muss lernen, wir alle, den momentanen Zustand zu akzeptieren, man muss darüber reden und realisieren, es ist nicht eine kurzfristige Sache, die übermorgen vorbei ist. Und wenn man das erkannt hat und mit dem kann umgehen kann, ist man schon einen Schritt weitergekommen. Ist das richtig?
Ja, es ist natürlich schon noch ein bisschen die Frage, ob wir das wirklich akzeptieren wollen. Oder? Also, eigentlich wollen wir es ja nicht. Eigentlich versuchen wir ja auch wirklich Lösungen und da sind alle wirklich wahnsinnig beeindruckend dran. Auch die Pflege macht wahnsinnig viel. Das ist sehr, sehr beeindruckend und muss wirklich sehr stark wertgeschätzt werden. Und gleich denke ich, ist es wie ein Aspekt, oder, dass man so wie das akzeptieren, denke ich, meint ja auch, dass wir nicht wegspringen wollen, dass wir einfach sagen, wie, es braucht jetzt eine Lösung und dann ist das schon gut. Sondern zu akzeptieren ist ja eigentlich eine radikale Akzeptanz, können wir auch sagen, für dass wir überhaupt mal genau hinschauen, was ist das Problem und wie können wir Sachen auch lösen. Und ich glaube, da sind wir schon dran. Und klar, die chronischen
Wie denn? Wie denn dran? Also Sie sagen zum Beispiel, glaube ich, Tagesstrukturen helfen. Ritual helfen.
Absolut, ja.
Sich nicht schade sein, Hilfe anzunehmen, eben nicht 5 Jahre warten, bis man dann zu einem Therapeut geht. Hilft auch.
Genau.
Aber kommt das bei diesen Leuten dann auch an und könnt ihr das auch umsetzen, wo es gerade am nötigsten haben?
Ich glaube schon. Also, und wenn sie es nicht selber, also es gibt ja relativ viel auch gute Seiten, also zum Beispiel www.psychologie.ch gibt wirklich sehr gute Tipps oder www.durchschnaufen.ch gibt auch gute Tipps, die jetzt so, wie soll ich sagen, für normale auch Stress auch wirklich gut helfen. Und nachher gibt es natürlich schon auch die Leute, die das selber nicht schaffen und die professionelle Hilfe brauchen und möglichst schnell auch sollen Hilfe bekommen, möglichst niedrigschwellig. Und dort wirkt es erstaunlich gut. Also 80% der Leute, die eine Psychotherapie machen, wirklich auch eine massive Verbesserung.
Ah, ja, tun Sie das messen. Aber der psychische Stress von der Gesellschaft als Ganze, der steigt ja an. In der Zeit, seit wir jetzt das Corona haben. Ja. Ist das richtig?
Vor allem auch der chronisch, oder? Dass wir irgendwie ein bisschen merken, dass wir alle ein bisschen ermüdet werden. Ja, genau. Und ich glaube, also, von dem her ist so ein bisschen eine Spassbremse, oder? Und das denke ich, erleben auch viele Leute im Homeoffice. Und ja, ich denke, manchmal geht es auch ein bisschen darum, also sozusagen, sich ein bisschen aus der Situation rauszudenken, oder? Irgendwie, vielleicht jetzt.
Oh, was heisst jetzt das?
Ja, also, als Beispiel, wollen wir jetzt schon denken, ob wir in der nächsten Sommerferien machen oder nicht? Und das wäre ja jetzt eigentlich so ein bisschen die Zeit gewesen, wo wir vielleicht, wo an uns, wo wir alle ein bisschen gedacht hätten, ja, was machen wir denn eigentlich im nächsten Sommer?
Und jetzt kommt das eigentlich gar nicht. Ja, jetzt eben, wir haben die Perspektive, genau. Es schiebt sich immer weiter raus. Da kommt wieder eine Mutation, weil die nächste ist dann schon.
Und das ist jetzt eben eine gute Frage, oder? Wollen wir jetzt schon denken oder nicht? Wollen wir jetzt denken, ja, was können wir eigentlich in den Ferien machen? Und ich würde sagen, ja, wir sollen denken, was wir in den Ferien machen. Oder respektive uns auch gerne zurückerinnern, was wir eigentlich in den letzten Ferien, also vielleicht auch hatten, auf vielleicht auch zu wertschätzen, dass das ja gute Momente waren. Also vielleicht in den Bergen oder am Strand oder so etwas. Und das Schöne ist eigentlich daran, dass wenn wir an das denken und vielleicht auch ein Buch anschauen oder so, dass wir immer auch wieder ein bisschen dorthin kommen.
Und das also junge Leute oder ja, viele junge Leute, die haben das Gefühl, das ist jetzt der wichtigste Moment in meinem Leben, jetzt müsste etwas passieren, jetzt müsste ich mich entwickeln, jetzt müsste ich eine Stelle annehmen, eine Lehrstelle oder irgendwie vielleicht auch eine Reise machen oder ein Studium anfangen, einen Partner finden oder eine Partnerin finden. Absolut. Und es geht gar nicht. Und dass die sich beschissen fühlen.
Das kann ich so wie ich jetzt euch verstehe, könnt ihr das auch nachvollziehen.
Und absolut, ja. Aber was sagt man denn denen?
Ich glaube schon, oder? Dass es auch in dem kleinen Alltag, also ich wollte es ein bisschen mit dem Beispiel sagen, also ich probiere zum Beispiel mit dem ersten Lied, das wir jetzt da hatten, mache ich manchmal ein bisschen Party, wenn ich einfach bei mir daheim, wenn ich das Geschirr abräume.
Ja, wie Party.
Also, ja, einfach relativ laut Musik hören, oder? Und nachher auch ein bisschen bewegen und so. Und ich denke, es gibt ganz viele Sachen im Alltag, die wir können und wo manchmal fast ein bisschen out of the box ist, weil wir uns vielleicht ein bisschen schämen. Und meine Message hier wäre so ein bisschen, ja, manchmal, wir dürfen ein bisschen silly sein, oder? Und wir dürfen manchmal auch ein bisschen wieder daheim ein bisschen rumgumpen oder einfach unseren Körper bewegen, für dass wir uns spüren. Und ich glaube, solche Sachen, also kleine Sachen, nützen viel.
Und es ist lustig, dass Sie das sagen, Detzig, weil wir haben gerade vor, am nächsten Freitag bei der Friday Night Party, wo ja am Radio stattfindet, mit dem Pi Weber jeden Freitag ab der 6. dass wir eine Zoom-Party machen, wo die Leute hier können tanzen.
Ja,
dass
wunderbar.
Wir 50 oder 100 Leute zusammenbringen, wo alle tanzen, jeder sein Ort, und man kann die anderen anschauen.
Ja, wunderbar.
Versuchen jetzt uns, wenn wir schauen, ob das funktioniert, ist eine Idee übrigens von meiner Frau.
Wunderbar.
Weil sie sagt, ich vermisse am meisten das Tanzen, das vermisse ich am allermeisten. Und dann hat sie den Vorschlag gemacht, machen wir doch per Zoom, nicht nur Zoom, irgendwelche Sitzungen und Besprechungen, sondern eine Tanzparty. Also, im Verlauf dieser Woche gibt es bei Radio 1 die Informationen, wo man sich da einloggen kann, wie man dabei sein kann und dass wir wenigstens einen kleinen Beitrag leisten können, damit da die Aufhellung passieren kann und vielleicht kann man dann die Initiative sogar noch ein bisschen weiterziehen.
Das finde ich, also jetzt hat er natürlich ein gutes Werbeslogan gemacht. Und ich glaube, das nützt wirklich etwas. Also ich glaube, es ist auch evidenzbasiert, so Sachen zu machen. Und einfach sozusagen auch ein bisschen seine eigene Handbremse lösen, was an Verhalten, was man auch darf. Also, dass wir nicht mehr so allzu fest uns so wie, ja, oh nein, das darf ich ja nicht oder so, sondern wirklich auch, wenn wir mal so einen Impuls haben, etwas ein bisschen silly zu machen oder so etwas wirklich auch in Angriff zu nehmen. Und das finde ich natürlich eine ganz, ganz tolle Initiative.
Gut, jetzt wollen wir mal schauen, ob das funktioniert. Wir müssen jetzt selber ein bisschen silly sein, ein bisschen kindisch zum Teil aufgestellt, nicht nur auf den Kopf uns benehmen, sondern den Körper einsetzen. Finde ich jetzt noch einen schönen Abschluss von dieser Sendung. Danke Ihnen vielmals. Das ist der Christoph Flückiger, allgemeine Interventionspsychologie hat er und er ist Psychotherapeut. Danke Ihnen vielmals, dass Sie
gekommen
sind und uns so vieles über das erzählt haben. Sie haben noch einen Titel, gut, was wollten Sie noch hören?
Genau. Ich glaube, Funky Nassau wäre doch gerade. Dann können wir jetzt schon tanzen.
Genau. Funky Nassau von Juju Orchestra. Das war ein Doppelpunkt. Nächster Doppelpunkt heute in einer Woche am Mikrofon verabschiedet sich der Roger Schawinski.
Von der Schweiz. Nur auf Radio 1.
Jetzt decken Sie daheim Ihren Tisch, stellen ein paar
Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch.